Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Nach langer Pause gehen heute wieder die Klimaaktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future auf die Straße. Längst nicht mehr nur die Jugend, sondern auch Eltern, Wissenschaftsinitiativen und viele weitere Gruppen. Sie demonstrieren in einer Woche, in der sich auch sonst viel in Bezug auf das Klima getan hat. Wir berichten in dieser Sendung über Proteste in Berlin und zuvor ein Interview mit Lutz Weischer vom Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch über neue Klimaziele, unter anderem aus China. Außerdem im Programm Ackerbohnen und im Verbrauchertipp Haarseifen bzw. festes Shampoo. Bei den Vereinten Nationen ist der Klimaschutz auf der Agenda immer weiter nach oben gerückt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sieht auch in der Erholung von der Pandemie die Chance für den Aufbau einer besseren Zukunft. In dieser Woche hatte er zur virtuellen Generalversammlung eingeladen und auch dort war das Klima ein Thema, wenn auch natürlich überschattet von der Corona-Krise. Aber Chinas Staatschef Xi Jinping überraschte mit der Ankündigung, sein Land wolle bis zum Jahr 2060 CO2-neutral werden. Und darüber habe ich mit Lutz Weischer gesprochen. Er kümmert sich bei der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch um das Thema. Und ich habe ihn kurz vor dieser Sendung gefragt, was diese Ankündigung für den internationalen Klimaschutz bedeutet.
Das ist ein Durchbruch für die internationale Klimadiplomatie, ein Durchbruch für die internationale Klimapolitik. China ist ja mit Abstand der größte Verursacher von klimaschädlichen Treibhausgasen. Und das war wirklich ein ganz wichtiger Moment, weil sich zeigt hier, China ist dazu bereit, mehr zu tun. Und China hält sich auch an das, was im Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbart wurde, als nämlich gesagt wurde, 2020 sollen alle Staaten ihre Klimaziele nochmal nachschärfen und verbesserte Ziele einreichen. China hat das bestätigt und gesagt, das werden wir tun. Und eben gesagt, wir werden vor 2060 CO2-neutral werden und wir werden auch vor 2030, was bisher das Zieljahr war, den Scheitelpunkt unserer Emissionen erreichen. Also sprich, ab dann werden sie sinken. Und zwar ziemlich schnell, um bis 2060 spätestens netto null zu erreichen.
Das Pariser Abkommen setzt ja die Marke deutlich unter 2 Grad Erwärmung, wenn möglich unter 1,5 Grad. Ist China damit schon auf Kurs?
Nein, China ist damit noch nicht auf Kurs. Das müsste noch schneller gehen. Wir wissen allerdings auch, in der Vergangenheit war es oft so, dass Chinas Zusagen auf internationaler Ebene ziemlich vorsichtig waren, also nur Sachen zugesagt wurden, wo die Führung in Peking der Meinung war, dass sie das auf jeden Fall erreichen können und die dann häufig schneller erreicht oder übererfüllt wurden. Das ist also ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der Climate Action Tracker, das ist ein Projekt von führenden Klimawissenschaftlern, die immer ausrechnen, was das jetzt für die globale Erwärmung bedeutet, sagt, ohne die Ankündigung von China waren wir mit allen Ankündigungen von anderen Ländern auf dem Kurs zu 2,7 Grad Erwärmung. Das ist ja immer noch deutlich zu viel. Mit dieser Ankündigung von China sind wir jetzt auf dem Kurs zu 2,4 Grad. Also sozusagen so eine einzige Ankündigung von China macht schon einen ziemlich deutlichen Unterschied. Ist auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber es reicht noch nicht.
Was erwarten Sie denn, was jetzt in China passiert? China wird also den Worten Ihrer Erwartung nach Taten folgen lassen.
Das hoffe ich. Das war in der Vergangenheit so, dass China internationale Zusagen im Umweltbereich eingehalten hat. Aber das wird jetzt werden die nächsten Monate in China auch zeigen. Also China braucht dafür einen Umsetzungsplan, genauso wie die EU für ihr stärkeres Klimaziel einen Umsetzungsplan braucht. Und das werden jetzt die spannenden Auseinandersetzungen der nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre sein. Ich erwarte, dass China deutlichere Maßnahmen ergreift bei der Kohlekraft, also schneller von der Kohle wegzukommen und den von einigen Provinzen geplanten jetzt neuen Bau von Kohlekraftwerken zu stoppen oder deutlich zu verringern und beim Ausbau der erneuerbaren Energien nochmal eine Schippe drauflegt, sodass dieses Ziel auch erreicht werden kann.
Die Europäische Union hat ja auch vorgelegt im Klimaschutz mit der Ankündigung -55% bis 2030. Hängen die Ankündigungen zusammen?
Das ist mit Sicherheit so. Also wenn Ursula von der Leyen nicht eine Woche vorher angekündigt hätte, dass sie sich jetzt dafür einsetzt, mindestens 55% Emissionsreduktion in der EU zu erreichen. Und wenn es nicht auch sehr viel Gespräche zwischen der EU und China gegeben hätte, inklusive auch eines EU-China-Videokonferenzgipfels zwischen Xi Jinping, von der Leyen und der Bundeskanzlerin Angela Merkel als jetzige Ratsvorsitzende, wo die EU genau das von China auch eingefordert hat, nämlich selber die eigenen Klimaziele auch zu verschärfen, glaube ich nicht, dass China sich bewegt hätte. Also der Zeitpunkt dieser Ankündigung von China hat auch damit zu tun, dass die EU endlich ihre Hausaufgaben macht und damit eben auf der Weltbühne auch auftritt. Und da will China nicht im Abseits stehen.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat Klimazusagen großer Konzerne jetzt auch gewürdigt. Hat sich da in der Wirtschaft der Wind endgültig gedreht?
Das kommt aufs Unternehmen an tatsächlich. Ich glaube, man kann jetzt nicht durch die Bank sagen, dass in allen Konzernen die Erkenntnis schon angekommen ist. Aber wir sehen doch mehr und mehr Konzerne, die sich nicht nur Klimaziele setzen, sondern die sich eben wissenschaftsbasierte Klimaziele setzen, die also tatsächlich sich angucken, was heißt das denn, das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad Erwärmung zu erreichen? Was bedeutet das für den Sektor, in dem wir aktiv sind? Und was ist dann unser Anteil daran? Und dann setzen wir uns eben nicht nur das Ziel, irgendwas fürs Klima zu tun oder grüne Projekte zu unterstützen, sondern unsere Emissionen tatsächlich in dem Maße zu reduzieren, wie es erforderlich ist, um das Paris-Abkommen zu erreichen. Das sehen wir bei immer mehr großen Unternehmen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als es noch vor ein paar Jahren war. Also da ist eine neue Ernsthaftigkeit und ein neues Problembewusstsein auf jeden Fall da.
Die US-Wahlen Anfang November sind ein wichtiges Datum für den Klimaschutz auch. Welche Bedeutung haben die?
Die sind natürlich ganz zentral. In der internationalen Klimapolitik müssen wir ganz oft auf dieses Dreieck schauen. EU, USA und China als den drei größten Emittenten, die einfach sehr entscheidend dafür sind, wie sich die Temperaturerwärmung entwickelt. Die EU hat sich bewegt. Das hat mit dazu beigetragen, dass auch China sozusagen nicht neben den USA stehen wollte, als jemand, der sich nicht bewegt, sondern als einen verantwortungsvoller Akteur global gesehen werden wollte und sich bewegt hat. Und jetzt müssen sich die USA bewegen. Das ist der zweitgrößte Emittent. Das ist das reichste Land der Welt. Ohne Klimaschutz in den USA lassen sich die Ziele des Pariser Abkommens nicht einhalten. Klima ist ein ziemlich großes Wahlkampfthema mittlerweile in den USA. In der Demokratischen Partei ist mittlerweile, und das hat sich in den letzten Jahren auch stark geändert, ganz klar, dass die Emissionen schnell reduziert werden müssen, dass Klima eine Priorität ist. Und dementsprechend ist das natürlich entscheidend. Wenn Joe Biden gewinnt, haben wir deutlich bessere Chancen, das Paris-Abkommen einzuhalten. Sollte Donald Trump eine zweite Amtszeit kriegen, sieht das ziemlich düster aus.
Heute gehen die Schüler von Fridays for Future auf die Straße. Haben diese Klimaschutzdemonstrationen in vielen Ländern eine Auswirkung gehabt auf das, was jetzt bei der UN-Generalversammlung und in der internationalen Klimadiplomatie passiert?
Ich glaube, ohne Fridays for Future wären wir im internationalen Klimaschutz nicht so weit, wie wir es jetzt sind. Das ist ganz klar. Dass das Thema ist, wo die chinesische Führung das Gefühl hat, wir müssen in einer Zeit, wo es sehr viel Kritik, berechtigte Kritik auch an China gibt, aus einer Menschenrechtsperspektive, zu der Frage, wie am Anfang mit der Corona-Pandemie umgegangen wurde, wir müssen uns positiv darstellen und wir müssen uns auch von den USA abgrenzen. Mit welchem Thema kann uns das am besten gelingen? Dass die Antwort darauf ganz eindeutig ist mit dem Klimathema, dass in der EU Ursula von der Leyen ja noch über das hinausgeht, was sie sozusagen nach der Klimawahl, die EU-Wahl 2019 war, angekündigt hatte. Da hatte sie gesagt 50-55%, jetzt sagt sie mindestens 55. Also dass hier gerade so eine Dynamik nach oben ist, hat ganz viel damit zu tun, dass die junge Generation auf die Straße geht und sagt, das ist unsere Zukunft und wir erwarten, dass hier endlich politisch gehandelt wird.
Das Interview mit Lutz Walscher haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. In diesem Jahr war es relativ still um die Bewegung Fridays for Future. Die Schulstreiks an Freitagen sind vielerorts Geschichte, was auch damit zu tun haben könnte, dass in der Corona-Pandemie Präsenzunterricht ausfallen musste. Doch die Sorge um die Gesundheit hat vieles in den Hintergrund gedrängt. Auch die um das Klima. Für heute hat die internationale Fridays for Future-Bewegung wieder zu einem weltweiten Aktionstag aufgerufen. Und der soll nicht nur virtuell stattfinden. Auch in Berlin gehen meist junge Leute auf die Straße. Anja Nils in Berlin, wie geht das unter Corona-Bedingungen?
Ja, das geht zumindest mit Maske. Und die meisten halten sich auch tatsächlich daran. Und dann wird eben getrommelt und getanzt und gesungen und geklingelt, zum Teil auch fürs Klima. Die meisten haben nämlich Fahrräder mit, die kann man dann auch so zwischen sich stellen. Also das stellt dann auch den Mindestabstand so ein bisschen sicher. Gummistiefel und Regencapes gehören aber heute auch dazu. Das Wetter ist nämlich relativ miserabel hier in Berlin. Einige hundert, würde ich schätzen, sind sie jetzt hier vor dem Berliner Hauptbahnhof. Und auf den Schildern steht dann eben Atomkraft, nein danke, Make Earth Cool Again oder Still Loving Energiewende. Meere schützen heißt Klimaschützen. Wir sind jung, wir brauchen die Welt und wir fordern einen Klimaneustart. Und die Teilnehmer hier sind trotz des Regens, der immer wieder hier vom Himmel fällt, best gelaunt. Wahrscheinlich auch, weil es wirklich der erste große Klimaprotest ist seit Ausbruch der Corona-Krise. Also vorher fand er eben, wie gesagt, nur im Internet statt. Jetzt eben hier live und in Farbe vor dem Hauptbahnhof und später in ganz Berlin, an ganz vielen verschiedenen Orten, aber eben nur möglich durch das Corona-konforme Hygienekonzept mit Mindestabstand und Maske. Und die allermeisten, so wie ich das gesehen habe, halten sich auch an diese Masken. Empfehlung, Pflicht, weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall, die meisten haben eine auf. Also, sie sagen, wir müssen das machen jetzt hier wieder persönlich, weil die Regierung eben durch Desinteresse uns gar keine andere Wahl lässt und wir müssen die Zukunft für die junge Generation jetzt sicherstellen. Das heißt, man versammelt sich hier erstmal vor dem Hauptbahnhof zum Beispiel und dann gibt es mehrere Fahrraddemos in ganz Berlin, die alle enden in einer großen Kundgebung vor dem Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni. Und da soll es dann Redebeiträge geben. Es werden Bands spielen und über 10.000 Menschen werden erwartet. Mal gucken, ob das klappt hier aufgrund des Wetters. Berlin ist auch nur eine Veranstaltung von bundesweit 400 Protesten, die stattfinden, weltweit 2500. Unter anderem natürlich auch in Stockholm, hat mir hier einer der Teilnehmer erzählt. Greta Thunberg steht jetzt wohl zeitgleich mit einer Gruppe von Aktivisten und ihrem berühmten Schild Schulstreik fürs Klima vor dem Parlament in Stockholm. Und ein zweites Schild hat sie wohl noch dabei. Abstand halten steht da drauf. Also das ist auch dort dann angesagt, genauso wie hier. Außer Fridays for Future sind auch noch andere Organisationen hier, unter anderem auch vor Ort. Es gibt einen Stand der UNO-Flüchtlingshilfe und auch des WWF. Extinction Rebellion ist hier mit dabei und unterstützt wird die Initiative von kirchlichen Gruppierungen, von Umweltverbänden, von Gewerkschaften und auch von Parteien, zum Beispiel den Grünen. Und allen ist die Botschaft eigentlich gemein. Die sagen, die Corona-Krise treffe die sozial Schwächeren und genauso sei das mit der Klimakrise eben auch. Und deshalb dürfe man die nicht aus den Augen verlieren. Also die Ärmsten der Armen im globalen Süden leiden am meisten, zum Beispiel dann eben durch Überschwemmungen, sind von Erderwärmung betroffen, Waldbränden und so weiter. Und deshalb wird eben protestiert. Hier und woanders, übrigens nicht nur heute, sondern auch fürs Wochenende, sind noch weitere Proteste geplant. Unter anderem von der Initiative Bergbau betroffener Ende Gelände, alle und natürlich auch wieder von Fridays for Future.
Anja Nils war das aus Berlin, ganz am Schluss mit ein paar Leitungsaussetzern, die wir zu entschuldigen bitten. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle noch eine Meldung. Energie aus Wind- und Sonnenkraft hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres fast die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Stroms geliefert. Die erneuerbaren Energien deckten vorläufigen Berechnungen zufolge in den ersten 3 Quartalen knapp 48% des Bruttoinlandsstromverbrauchs, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung heute mitgeteilt haben. Das waren demnach 5 Prozentpunkte mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Zu unserem nächsten Thema. Auch das nächste Thema hat etwas mit dem Klimaschutz zu tun. Auch dem Klima zuliebe verzichten viele Menschen auf Fleisch oder essen weniger davon. Ersatzprodukte sind hoch im Kurs und oft werden sie aus Soja hergestellt. Doch auch das hat nicht unbedingt den besten Ruf, weil viel davon aus Lateinamerika kommt und dort den Regenwald zerstört. Für Soja, das wir Menschen essen, gilt das zwar meist nicht. Auch in Europa wird die Pflanze inzwischen angebaut, doch es gibt Alternativen, die noch wenig bekannt sind. Eine davon ist die Ackerbohne, eine Pflanze mit Tradition, bei der eher von einer Wiederentdeckung gesprochen werden kann. Sie ist vielseitig verwendbar. Felicitas Böselager hat sich informiert und die Pflanze probiert.
Für mich der allergrößte Vorteil ist einfach, dass man die Ackerbohne, wenn man sie richtig einsetzt, kann ich einen relativ hohen Anteil zusetzen und habe dann eine unheimlich saftige Krume und eine extrem lange Frischhaltung. Und das, sage ich mal, auf natürliche Art und Weise.
Thomas Krause ist Lebensmitteltechnologe und Bäcker. Für die Firma Roland Beans in Bremen backt er Brote mit Ackerbohnenmehl. Saubohne, dicke Bohne, Schweinsbohne, Puffbohne, Faberbohne. Die Ackerbohne hat unglaublich viele verschiedene Namen. Wenn sie geschält und gekocht ist, dann ist sie weißlich, so groß wie ein 5-Cent-Stück, allerdings nicht kreisrund, sondern oval und irgendwie unscheinbar. Sie erinnert eher an eine Beilage in einem wenig überzeugenden Salatbuffet in einer Kantine als an eine neu entdeckte Wunderpflanze.
Der Teig hat jetzt 30 Minuten gelegen. Und jetzt kneten wir den noch mal kurz nach.
Krause backt hier gerade ein Testbrot für einen Geschäftskunden, der ein proteinreiches Brot aus Dinkel und Ackerbohnenschrot auf den Markt bringen will. Seit einem Jahr vermarktet die Firma Ackerbohnen. Angebaut werden sie zwischen Weser und Elbe an der Deutschen Bucht, erzählt Vertriebsleiter von Roland Beans Alexander Rosenow.
Die Ackerbohne braucht sehr viel Feuchtigkeit und kann eben insbesondere unter feuchten Bedingungen eben sehr gut Ertrag bilden. Und deswegen ist in unserer Region an der Nordseeküste die Ackerbohne eine sehr vorzügliche Frucht.
Weshalb sie auch Küstenbohne genannt wird. Allerdings tut nicht nur die Region mit ihrem Klima der Bohne gut, sondern die Bohne auch dem Boden, auf dem sie wächst. Sie kann nämlich sehr viel Stickstoff aus der Luft binden und das heißt, sie muss kaum oder nur sehr wenig zusätzlich gedüngt werden. Es bleibt selbst nach der Ernte mehr Stickstoff im Boden als vorher. Er wird also fruchtbarer.
Ich bin jetzt zu Hause. Ich habe mir das Brot, was Herr Krause gestern gebacken hat, eben abgeholt. Will das gleich ausprobieren und mache mir dazu aber noch so eine Art Bohnenpfanne, weil ich jetzt auch mal ausprobieren wollte, was man mit dieser Bohne alles kochen kann. Ich glaube, ich muss zugeben, ich habe mir vorher noch nie diese Bohne gekauft. Ich habe jedenfalls noch nie mit ihr gekocht. Jetzt mache ich eine Bohnenpfanne mit Knoblauch, Fenchel, Petersilie und Schalotte. Ich glaube, das geht ganz schnell. Ich hoffe, es schmeckt gut und das esse ich dann gleich zusammen mit dem Brot.
Unsere Großeltern oder unsere Vorgängergenerationen haben sich eben sehr viel eiweißbasiert, eben nicht auf Fleisch ernährt, sondern vor allen Dingen eben pflanzenbasiert. Und also wir kennen heute noch die Lupine oder die Erbse und die Bohne. Das ist gerade mal übrig geblieben. Wir hatten früher in Deutschland 20, 25 verschiedenste Hülsenfrüchte.
Über die Jahre wurde die Bohne und andere Hülsenfrüchte in der modernen Rezeptentwicklung von Lebensmitteln vergessen, sagt Alexander Rosenow. Stattdessen stieg der Verzehr von Fleisch, Eiern und Milchprodukten. Und in Folge trat auch die Sojabohne ihren Siegeszug an, als Tierfutter. Billig aus Nord- und Südamerika importiert, in Mengen und Preisen, bei denen regionale Landwirte mit der Ackerbohne nicht mithalten konnten. In den Jahren 2013 bis 2015 hat die EU im Jahresdurchschnitt 36,1 Millionen Tonnen Sojabohnen und Sojaschrot importiert. Mit verheerenden Folgen für die Umwelt in Brasilien, Argentinien und Paraguay. Die Ackerbohnen sollen helfen, weg vom Fleisch wieder mehr zu pflanzlichen Eiweißen in der Nahrung zu kommen.
Zum Beispiel Snackprodukte. Wir kennen alle die Fleischalternativprodukte oder Proudly Green-Produkte, die in Fastfood-Ketten angeboten werden. Alle die brauchen eine Proteinquelle. Und dafür eignet sich im hohen Maße die Ackerbohne.
Noch ist kein Fleischersatz aus Ackerbohnen marktreif, aber in Backwaren wird die Bohne eben schon eingesetzt.
Jetzt kommt der große Moment und ich schneide das Brot auf. Schneidet sich, so wie man sich vorstellt, so ein festes Schrotkornbrot schneidet. Ist ziemlich kompakt und innen noch sehr nass, also ich würde fast sagen klebrig. Und ganz hell, also die Kruste ist hellbraun und auch innen. Es ist hell.
Am Tag zuvor hatte Thomas Krause das Testbrot in den Gärraum geschoben. Die Prozedur dient dazu, dass die Hefe den Teig auflockert.
Die große Herausforderung ist, also jeder, der schon mal zu Hause Erbsen oder Kichererbsen gekocht hat, kennt diesen bohnigen Geruch in der Küche. Und der ist natürlich auch in der Ackerbohne vorhanden. Und den wollen wir aber auch nicht, natürlich nicht im Endprodukt.
Und das hat bei diesem Ackerbohnenbrot auf jeden Fall geklappt.
Ja, es schmeckt eigentlich wie so ein Schrotbrot. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass da Bohne drin ist. So, und jetzt probiere ich mal meine Bohnenpfanne hier. Also die schmeckt wirklich richtig gut. Schmeckt nicht so verstaubt, wie das Image war, was ich vorher von den Bohnen hatte, sondern wirklich richtig gut und im allerbesten Sinne gesund.
Ein Beitrag von Felicitas Böselager.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Anbieter werben mit exotischen Düften und samtweichen Haaren, doch ein Shampoo besteht dann doch überwiegend aus Wasser. Und weil es meist in festen Plastikflaschen verpackt ist, entsteht jede Menge Verpackungsmüll, der dann in der gelben Tonne landet, wenn es gut geht. Doch es geht auch anders. Seit einigen Jahren gibt es vermehrt Haarseifen und feste Shampoos. Sie werben explizit mit dem Umweltschutz und es reicht eine einfache Seifenschachtel. Ob die neuen Produkte auch gut für die Haare sind, das hat für den Verbrauchertipp Stefan Römermann in Erfahrung gebracht.
Eigentlich hat Rebecca Brändle-Benisch nie groß über ihr Shampoo nachgedacht.
Bei mir muss es schnell gehen, schnell mal die Haare eingeseift mit Shampoo und weiter geht's. Ich habe mich dann aber mit dem Nachhaltigkeitsgedanken beschäftigt.
Und dazu gehört für die junge Projektmanagerin aus Würzburg natürlich auch Müllvermeidung. So ist sie dann vor einem guten Jahr auf Haarseifen und festes Shampoo gestoßen, die inzwischen selbst in ganz normalen Drogeriemärkten in den Regalen liegen. Statt in einer Plastikflasche kauft Rebecca ihr Shampoo nun in einer kleinen Pappschachtel und es sieht auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Stück Seife.
Ich finde die Idee dahinter so genial, zu sagen, das Wasser füge ich selber hinzu, es ist kompakt, ich kann es super transportieren und kann es auch noch umweltschonend verpacken.
Haarseifen und festes Shampoo sind übrigens nicht das Gleiche, auch wenn sie ähnlich aussehen und benutzt werden, sagt Martina Kerscher, Professorin für Kosmetikwissenschaft an der Universität Hamburg.
Wenn es sich definitionsgemäß um Seifen handelt, dann sprechen wir von Produkten, deren pH-Wert im alkalischen Bereich liegt. Während Shampoos einen pH-Wert haben, der an den pH-Wert der Haut angeglichen sein kann.
Festes Shampoo sollte deshalb etwas milder zur Kopfhaut sein als Haarseife. Allerdings unterscheiden viele Händler und selbst manche Hersteller nicht immer streng zwischen den Begriffen Seife und Shampoo. In jedem Fall ist die Anwendung aber aufwendiger als beim flüssigen Shampoo, erzählt Rebecca Brändle-Benisch.
Ich habe ein bisschen Wasser in der Hand und reibe dann das Shampoo auf, dass ein richtiger Schaum sich ergibt und muss dann immer wieder nachschäumen. Also einerseits in der Hand vorschäumen, andererseits das feste Stück Seife nehmen und auf dem Kopf entlangrubbeln an den Haaren.
Die frisch gewaschenen Haare fühlen sich allerdings erst einmal anders an als gewohnt. Denn in flüssigen Shampoos stecken oft noch verschiedene Zusatzstoffe. Sie sorgen unter anderem dafür, dass sich das Haar leichter kämmen lässt, erklärt der Bremer Hautarzt und Haarexperte Uwe Schwichtenberg.
Im Extremfall sind sie dann bei den Silikonen, die sozusagen einen glatten Überzug machen und dadurch dann dafür sorgen, dass sie eben ein glattes, nicht miteinander verhaktes Haar haben.
Wie stark das Fehlen von Silikonen bei festen Shampoos im Alltag stört, ist aber individuell sehr unterschiedlich, sagt Schwichtenberg.
Es könnte durchaus sein, dass der ein oder andere Haartyp damit nicht so richtig perfekt klarkommt. Für viele andere mag das wunderbar hinkommen.
Um die durch das Waschen angerauten Haare wieder etwas zu glätten, empfehlen die Hersteller von Haarseife und festem Shampoo meist eine sogenannte saure Rinse. Die ist letztlich ein uraltes Hausmittel für glänzendes Haar, erklärt Kerstin Scheidecker vom Magazin Ökotest.
Sie nehmen einfach etwas Apfelessig, vielleicht 5-6 Esslöffel, vermischen das in einem kleinen Gefäß mit Wasser und spülen die Haare damit. Kurz durchkneten und hinterher gut ausspülen und die Haare sind schön glänzend.
Die Idee von der sauren Rinse klinge zwar etwas seltsam, aber sie funktioniere tatsächlich erstaunlich gut, bestätigt auch Rebecca Brändle-Benisch.
Es riecht nicht danach komisch. Es ist einfach nur eine Überwindung, das kalte Wasser über den Kopf zu gießen.
Wer festes Shampoo oder Haarseife ausprobieren möchte, sollte allerdings etwas Geduld haben. Bis sich Kopfhaut und Haare auf die veränderte Pflege eingestellt haben, kann es mehrere Wochen dauern.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören und ich verweise noch auf die Informationen am Mittag mit Jasper Barenberg am Mikrofon. Ein Thema ist der Rechtsextremismus in der Bundeswehr.